Seit letzter Woche läuft in Berlin die Berlinale und für uns dabei ist Patrick aus dem Filmmagazin. Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin.
Einen wunderschönen guten Morgen auch nach Erfurt.
Da fangen wir erstmal traditionell mit dem Eröffnungsfilm der Berlinale an. Dieses Mal ist es No Good Man, spielt in Afghanistan. Du hast ja den angeschaut. Wie würdest du denn mal kurz die Story zusammenfassen?
Eine alleinerziehende Mutter, die sich gerade von ihrem Mann trennt, also das noch in der Trennungsphase ist, arbeitet bei einem Sender. Und allein diese Trennung sorgt schon dafür, dass sie so eine Besonderheit, natürlich in Kabul spielt er einen, sondern auch noch in dieser Welt des Fernsehens quasi. Und sie lernt da jemanden auch kennen und das bahnet auch an, aber gleichzeitig übernimmt der Spiel 2021, ziehen ja die Amerikaner ab und in der Taliban kommt ja dann wieder an die Macht. Und diese zwei verschiedenen Genres, sage ich mal, nämlich die Rom-Com und das Arthouse-Drama aus Kabul, die treffen hier aufeinander.
Überzeugt denn diese Mischung aus Arthouse, Drama und Komödie? Beeinflussen die sich vom Plot her oder ist es eher so nebeneinander?
Das ist eine schöne Frage. Also die Balance stimmt auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir hätte es ruhig noch ein bisschen Fairy Tale-artiger, also auch noch ein bisschen romantischer sein können, obwohl es das schon war. Und das hat sich meiner Meinung nach konträre Genre, wenn man sie halt irgendwie nimmt oder so, können absolut beflügelnd sein, nämlich indem so eine Art Reibung entsteht, indem man den Kontrast hat. Ich meine, wie ist es, wenn wir beide jetzt zusammen irgendwie unser erstes Date haben und gleichzeitig im Hintergrund jemand ein Maschinengewehr abfeuert? Also dann ist die Frage, welche Beobachtung haben wir jetzt da? Jetzt die, dass wir beide jetzt irgendwie da zusammensitzen oder dass im Hintergrund das Maschinengewehr abgefeuert wird. Aber genau dieses Parallelleben ist ja nun mal auch geprägt von Ländern, in denen, sage ich mal, Militär oder paramilitärische Personen an der Macht sind und man in so einer Gefahr lebt, dass ständig auch etwas passiert. Da finde ich das gar nicht so schlimm, sozusagen den Alltag so ein bisschen auch reinkommen zu lassen, weil auch in diesen Ländern gibt es ja weiterhin irgendwie Liebe und Zuneigung.
Spielt dann der Plot des Films und des Fernsehens, spielt der Film damit auch mit Perspektiven, so Kameraperspektiven aus dem Film und Fernsehen oder ist das eher das Setting für den Plot?
Die Frage habe ich nicht so ganz verstanden. Aber du meinst quasi, ob dieses Setting nur für den Plot gedacht ist oder eher ein Stilmittel?
Genau, ob die auch einen inhaltlichen Einfluss darauf hat, wie der Film dargestellt wird und nicht nur ein einfaches Setting ist.
Ach so, also was das Schöne immer ist, solche Filme spielen immer viel draußen und das heißt, man hat schon allein das Stadtdesign, das atmet und das ist eigentlich auch so, das kann man eigentlich auch pauschal so auf die Berlinale sagen, diese ganzen Filmemacher und Filmemacherinnen, die drehen natürlich da auch, wo sie sich auskennen und wo die Stadt atmet, wo man förmlich die Stadt auch riecht und vielleicht man sogar die Lautstärke auch schon fast sehen kann, weil so viel los ist, das ist ja auch einfach gegeben. Kabul ist toll gezeichnet, alleine wenn die immer in die unterschiedlichen Gebiete Faden und so, da hat man schon einen tollen Einblick darin. Aber wie schon gesagt, die Hauptfigur, diese weibliche Hauptfigur, die sich quasi, also es heißt ja auch No Good Man, also man muss das Ganze auch mal so sehen, in diesem Film sucht man vergeblich den guten Mann, den sucht man ja heutzutage insgesamt, ne? Also das ist ja schon schwierig und der Film setzt sich dies Jahr, und das kann man vielleicht auch so als Deckmantel oben aufsetzen, ich mag das sehr, das ist ein sehr Female Empowerment Festival, das heißt, man hat, was ich immer ganz gut finde, wenn man schon überzeugend auf eine Richtung geht, dass man Female Empowerment oder ähnliches zeigen möchte, macht das Festival gerade sehr stark, weil es quasi wirklich den Fokus ganz stark darauf richtet. Und hier haben wir so eine klassische Geschichte, die eigentlich schon tausendmal erzählt wurde. Also eine Frau, die sich scheiden lässt und in der Kultur nicht klarkommt. Das hast du hier auf der Berlinale schon öfter. Aber dass es diese Genre-Mix ist, das ist die Besonderheit gewesen. Und da muss ich sagen, für einen Eröffnungsfilm, weil so ein Eröffnungsfilm gibt ja auch das Festival wieder. Also so, wo geht's denn jetzt hin? Sind wir jetzt hier im Hollywood-Bereich oder sind wir jetzt hier im absolut kontroversen französischen Film. Dieser Film setzt sich so ein bisschen dazwischen, aber dadurch, dass Reibung entsteht, war es ein gelungener Eröffnungsfilm.
Wenn wir gerade von starken weiblichen Hauptdarstellern reden, darf man ja auch den großen deutschen Film, der jetzt angelaufen auf der Berlinale, nicht vergessen. Und zwar Rose mit Frau Hüller in der Hauptrolle, wo sie eigentlich einen Mann spielt, aber eigentlich eine Frau ist. Kannst du uns so kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Es spielt ja im 17. Jahrhundert im Rahmen des 30-jährigen Krieges, aber ich lasse dich mal lieber den Plot zusammenfassen.
Das war der Plot. Also, also man muss es wirklich so sagen, wir befinden uns im 17. Jahrhundert, kleiner Ort, natürlich, und plötzlich kommt ein Mann, gespielt aber von Sandra Hüller, und die sagen, Alter, die ganze Zeit sagen wir schon, ja, Moment hier mal, das ist doch eine Frau. Und das wird dann auch schnell aufgelöst, dass sie quasi, also auch diese Geschichte hat man auch anders hier schon in der Berlinale, ist mit der Heimatlose, also so im Grunde genommen stellt sich heraus, dass die von Sandra Hüller gespielte Frau im 30-jährigen Krieg war und quasi jetzt versucht anzukommen. Das wird doch in den ersten 10 Minuten des Films erklärt, was auch nicht schlimm ist, weil natürlich wird da so ein bisschen das Suspense rausgenommen, nämlich, dass man sagen kann, oh, ist sie es oder ist sie es nicht? Aber sie sagte selber auch, Sandra Hüller, ich war noch in der Pressekonferenz, dass sie eine Frau spielt, die einen Mann spielt. Und das ist auch diese Rolle, aber es zeigt sich da natürlich, und das macht der Film auch ganz subtil. Erstmal hat man ja mit Sandra Hüller natürlich die Grande Dame des großen Films, also neben Nina Hoss, würde ich sagen, in Deutschland, und das ist mittlerweile auch geworden, die diesen Film natürlich trägt, natürlich auch eine gespielte Maskulinität auch gibt, aber natürlich der Rahmen das Besondere ist. Und das ist natürlich so, dass man die ganze Zeit auch in Angst lebt, dass sie quasi erwischt wird, und man da auch so in dem Film mitgleitet und man sozusagen aber auch sieht, wie schwer es eigentlich war, den Ackerbau und Ähnliches da irgendwie zu lernen. Aber das ist wirklich eher subtil im Hintergrund. Es geht wirklich darum, eine weibliche Figur in einer Männerwelt zu zeigen.
Und ist der zentrale Konflikt im Film wirklich die quasi gelebte Männlichkeit einer eigentlich als Frau geborenen Person, oder worum, was ist eigentlich der zentrale Konflikt im Film?
Das natürlich, du bist jetzt schon im 21. Jahrhundert, finde ich natürlich toll, aber solche Fragen werden natürlich jetzt hier nicht gestellt, ob sie jetzt, also wie sie sich zum Beispiel identifiziert, und deswegen hat Sandra Hüller das auch danach gestellt, weil jemand das in der Pressekonferenz auch gefragt hat. Sie spielt wirklich eindeutig eine Frau, die eine männliche, und das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlt oder ihre Sexualität noch nicht entdeckt hat oder sie schon entdeckt hat und sie nicht dem heteronormativen Gefühl bzw. Situation damals entspricht. Es ist schon so, dass sie als Frau einfach überleben will. Also das hat gar keine größeren, tieferen Identifikationsfragen, sondern einfach, ja, ich komme halt aus dem Krieg, ich bin deformiert, was soll ich tun? Und ich habe halt eine Möglichkeit quasi, weil die sind ja aus dem Krieg gekommen, und das kennt man ja auch, das ist ja jetzt nicht so, dass zu Hause die Paraden warten, wie in amerikanischen Filmen. Meistens arbeitet man ja erstmal dran, irgendwie seine Traumata zu bewältigen. Das ist ja eher die Nachbearbeitung. Und deswegen versteht man, diese Motivation ist reines Überleben.
Wie reagieren denn die Dorfälteste oder die Dorfmänner eigentlich darauf? Kommt das irgendwann raus, dass sie gar nicht als Mann geboren wurde, oder ist das, bleibt das bis zum Schluss für die quasi spielenden Personen ungeklärt?
Das lasse ich mal offen, diese Frage, weil ich finde, die ist auch Teil des Plots oder beziehungsweise Teil auch der Spannung, die uns gezeigt wird. Ich muss ehrlich sagen, und das ärgert mich so ein bisschen, ich meine, klar, wir sind auf der Berlinale und Düsternis und Apokalypse und das Ende der Welt, also nicht mit großem Budget, aber schon irgendwie auch düstere Enden, und ich finde das auch gar nicht schlecht, aber das ist einer der wenigen Filme, wo ein Happy End hätte drin sein können, und das habe ich nicht verstanden, und das wurde auch auf der Pressekonferenz lustigerweise gefragt, und das, was du jetzt so gerade meinst, in dieser, sagen wir mal, in einer idealen Vorstellung, heutzutage würde diese Frage ja gar nicht aufstehen. Da kommt eine Frau an und sagt, ja, ich würde gerne das Feld bestellen, ja, kein Problem. Das ist da ist man mittlerweile natürlich schon wesentlich schneller, aber in dem Film, muss man sagen, ist es so, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass die Negativität, die jetzt so aufkommt, dass die irgendwie mir das Denken wegnimmt. Also ich habe so, das Ende kommt, oder da sagen wir mal der letzte Akt, und der ist dann so typisch. Und das hat mich geärgert, weil man vorher einen schönen Aufbau eigentlich hatte, der viel positiver hätte das Ende gehen können. Und auch hier hätten wir, warum nicht mal einen Lichtblick uns auch im 17. Jahrhundert zeigen? Weil dass wir wissen, dass das nicht so gern gesehen war, und wenn es rauskommen könnte, dass das auch gefährlich für die Hauptdarstellerin, und das ist nicht, betrifft dann am Ende sogar nicht nur sie, auch hier bin ich lieber vorsichtig noch, und das ärgert mich so ein bisschen, weil diese Negativität am Ende passt zwar zum Festival, aber zum Film hätte, um ihn vielleicht so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu geben und raus aus dieser Düsternis zu kommen. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, das Setting war jetzt nicht hellleuchtend, bunt, warme Farben etc. Man stellt sich das ja grau und grau vor, und so ist es auch, also ist ja auch schwarz-weiß, aber das ist so eine Sache, das hat mich ein bisschen geärgert. Hier hätte man mehr Mut beweisen sollen, aber der Regisseur meinte, er war damals in einer sehr depressiven Phase, als er das geschrieben hat, nach der Pandemie, war klar, dass es ein negatives Ende dann wird.
Dann gehen wir mal zu einem Film in Schwarz-Weiß, zu einem Film, ja, der noch in Farbe gedreht wurde. Jon Lapsi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist finnischer Film, deswegen, mein Finnisch ist nicht so ganz so gut, hat aber auch einen englischen Namen, Nightborne. Du hast ihn beschrieben als coolen Genrefilm. Kannst du uns ein bisschen die Story hinter diesem Genrefilm erklären?
Ja, also erstmal hier schon allein die Geschichte mutet ja an, dass es ein Horrorfilm ist. Ein Pärchen, das frisch verheiratet ist, beziehungsweise neu sich ein Nest bauen möchte, fahren zu Saga, heißt unsere Hauptdarstellerin, deswegen auch finnischer Film, und sie ist verheiratet mit Rupert Grint, britischer Darsteller, und die zwei fahren halt in die, ich weiß gar nicht, wie man das in Finnland nennt, Taiga, Tundra, auf jeden Fall sind sie da mitten im Wald, und wie das immer so ist, das Kind kommt und irgendwie so, also natürlich ist es für eine Frau immer schwierig, sich natürlich anzupassen, das Kind neu aufzunehmen, sich darum zu kümmern, natürlich auch für da zu sein. Aber hier kommt irgendwie raus, dass egal was man tut, dass das irgendwie nicht hilft. Irgendwas stimmt hier nicht. Und nach fängt die Frau sozusagen, unsere Hauptdarstellerin, die Saga, an, mit dem Kind auch Zeit zu verbringen und versucht es zu verstehen. Und hier ist eigentlich der große Überhang, und das wird bei Genrefilmen ja immer gerne vergessen, wenn man denkt, oh, Grusel, Grusel, Grusel. Ja, nee, da steckt auch was dahinter, nämlich, dass dahinter in diesem Film ist natürlich viel Unsicherheit der Frau und die Frage auch, wie weit gebe ich mich auf als Elternteil oder in dem Fall als weiblicher Elternteil und wie weit gehe ich, um sozusagen den Wünschen und Bedarfen meines Kindes zu entsprechen. Und das finde ich ganz charmant gelöst, und sowas findet normalerweise keine Beobachtung auf dem Festival.
Spielt dann diese isolierte Rolle der beiden in diesem abgelegenen finnischen Tundra oder Taiga jetzt, egal wie man das nennt, spielt das in den Plot mit rein oder ist das, einfach unwichtig, einfach nur damit die beiden alleine irgendwo klarkommen müssen? Ist das so ein Plotpunkt, der mit drin spielt?
Immer. Also die Räume spielen in jedem Film immer eine Rolle. Und wenn man und wenn es in einem Wald spielt oder ob es in einem Hochhaus spielt, das ist erstmal egal. Bei uns beiden oder bei den Menschen, die jetzt schon hören, oh, alleine im Wald, wird sofort eine Urangst in uns hervorgerufen. Deswegen ist es ja auch dann ein Genrefilm, weil wir dann eigentlich im Grunde genommen sagen, okay, Dunkelheit, keine nicht Schützendes, gefährliche Äste etc., das sind ja alles Ängste. Und diese Ängste werden eher so drumherum gestellt. Und der Wald wird hier uns präsentiert. Das ist ganz charmant gemacht. In einem Horrorfilm würde man sagen, ist aber ganz schön einfach gemacht, aber wir sind ja hier auf dem Festival. Das so gefragt, warum steht denn der ganze Müll so im Garten drum? Ja, das ist zwar metallisch und irgendwie brauchen wir das. Und so wird die ganze Zeit uns subtil das auch mitgeteilt, oh, wir müssen uns hier vielleicht auch schützen. Deswegen ist es, was das Setting betrifft, was auch die Figurenaufstellung betrifft, Vater, Mutter, Kind sozusagen, da kommt nur noch die Schwiegermutter dann später ins Spiel noch ein bisschen mit rein, aber im Grunde genommen ist das ein Theaterstück und das Besondere liegt aber hier wirklich, und das ist das Tolle, und deswegen läuft er auch auf dem Festival, ist wirklich die Frage, als Mutter sozusagen, naja, wenn ich jetzt rausgekriegt habe, was das Kind möchte und ich dafür aber meine Moral überwinden muss, muss ich natürlich auch ein bisschen gucken. Ich meine, Eltern zu sein heißt ja im Grunde genommen, Verantwortung zu übernehmen in jeglicher Art und Weise und alles dafür zu tun. Und wenn es jetzt ums Überleben geht, muss man manchmal auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Übrigens auch hier wieder wundervoll, weibliche tolle Hauptfigur, und der Mann kommt wirklich nichts gegen Rupert Grint. Alter, ich sag mal so, seine letzte Szene im Film ist wundervoll, aber sie spiegelt das Festival sehr gut wieder, dieser Film. Also Trisha Tuttle, ich weiß ja nicht, wie viel sie in die Auswahl mit einbezogen wurde, aber das ist schon ganz deutlich hier auf dem Festival. Aber das finde ich völlig, völlig sympathisch.
Wenn ich jetzt ein bisschen allgemeiner gefragt aus Festival allgemein, ist das so ein Trend, den du bei den Filmen gesehen hast, dass viele politische und vor allem auch weibliche Hauptcharaktere mit drin sind? Ist das so ein Trend, den du auf der Berlinale gesehen hast?
Irgendwie fühlt es sich so an. Also das ist politisch, muss es ja immer sein. Also du kannst ja hier schwer einen Film rausbringen, ohne dass der nicht irgendwie eine Daseinsberechtigung auf künstlerischer Ebene hat oder eben auf thematischer Ebene hat. Ich finde es hier nur erstaunlich, mit welch, also es wird viel so auch arabische Länder oder auch Tunesien und Länder so gezeigt, wo ganz viel Frauen gefühlt mehr in den Fokus gerückt wurden. Und früher hatte das mehr einen Charme von gewollt. Diesmal ist es irgendwie so, okay, Ah, klar. Also das muss ich, natürlich ist das immer das Beste, was im Film passieren kann. Ich finde es nur so erstaunlich, deswegen würde ich gerne mal Mäuschen finden, dass das sich wie so einen roten Faden durchs Festival zieht. Ich meine, ich habe kein Problem damit, patriarchale Strukturen im Film aufzubrechen. Das ist auch wichtig. Muss aber gleichzeitig sagen, dass so eine gewisse Ernüchternheit, also ich habe dann noch andere Filme geguckt und auch Filme über Apartheid und etc. Und da muss man auch sagen, wenn das Thema Female Empowerment kommt, oder gestern habe ich in der Retrospektive zwei Filme aus den 90ern gesehen, da war ein Film dabei, Dirty Girls, also unbedingt mal gucken, wer den sehen will. Die sagen alles, was Mädels heutzutage auch schon sagen würden. Das ist Mitte der 90er. Und da frage ich mich, hä, wie kann das sein? Das ist ja eins zu eins. Wenn man heute Achtklässlerinnen fragen würde, würde die eins zu eins dasselbe sagen. Und das ist so erstaunlich, wenn man sich Bilder anguckt, die aus der Vorkriegszeit aussehen. Also ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber mit Handkamera in den 90ern gedreht auf Videokassette, da kannst du dir ja vorstellen, wie das Bildmaterial ist. Und das wirkt wie aus einer anderen Zeit, aber das ist nicht aus einer anderen Zeit, das ist jetzt. Und ich fand das wirklich, und das ist etwas, was mir sehr gefällt bei dem Festival, dass vieles selbstverständlich so dabei kommt und man gar nicht so den erhobenen Zeigefinger hat, sondern einfach sagt, nö, das ist jetzt eine starke weibliche Rolle und gut ist. Und das ist ja das, worauf ich auch abziele. Ich finde, dass ja dass man am Ende des Tages, und das hat ja Quentin Tarantino auch gesagt, geht es ja um einen Actor und nicht um eine Actress. Also es geht ja darum, etwas zu performen, etwas darzustellen, und dass die Filmbranche da wirklich Vorreiter sein kann, einfach zu sagen, ist doch egal, ob das eine Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin oder was auch ich immer ist, sie steht unter einem Zwang und wir mehr die Themen bearbeiten, als Generalkritik oder Ähnliches zu äußern. Und das, finde ich, ist so ein Statement, was die Berlinale meiner Meinung nach so ein bisschen auch in den Filmen uns darbietet.
Jetzt hat sich ja so als Abschlussfrage die Berlinale dieses Jahr als Aufgabe gesetzt, nicht die Stars von heute zu sehen, sondern auch vielleicht die Stars von morgen, die vielleicht
Oh.
jetzt noch nicht an die großen Preise ankommen, so ein bisschen die versteckten Stars und die versteckten Hauptrollen mitzuzeigen. Würdest du sagen, hat das die Berlinale, die bei den Filmen, die du bislang gesehen hast, gezeigt, so ein bisschen versteckte Stars, so versteckte vielleicht Schauspieltalente oder versteckte Regisseurtalente dir präsentiert, die du vorher noch nicht gesehen hast? Oder ist das nicht ganz so der Fall, was jetzt so deine Einschätzung jetzt so knapp in der Hälfte des Ganzen?
Ja, also Reinhard und ich, wir sind natürlich nicht so aussagekräftig, weil es ja auch immer so ist, dass wir uns ganz viel mit Filmen beschäftigen. Deswegen kann ich jetzt schwer sagen, sind das jetzt neue oder nicht neue Gesichter. Aber allgemein kann ich sagen, um das auch mal so gegenteilig zu sagen, 80% der Filmemacher kenne ich hier nicht oder 90%. Also das ist wirklich, naja, mal sagen wir mal 80%. Ich stapel mal etwas tief hier am frühen Morgen. Aber es muss man schon ganz klar sagen, dass viele neue Gesichter da sind. Dafür muss ich aber, wenn das, ich weiß nicht, hast du das irgendwo gehört, dass das jemand gesagt hat, oder ist das eine Interpretation gewesen, dass das Festival das machen
So
möchte?
wie ich das verstanden habe, waren das die Anforderungen oder die Aufgabe, die sich die Leitung des Festivals selbst gestellt hat, so ein
Ah.
bisschen die Talente von morgen schon heute zu präsentieren.
Also an sich sollte man das gar nicht erst sagen müssen. Das muss man jetzt auch mal ganz klar formulieren. Denn ein Festival ist ein Zeitgeist, was ich ja immer so schön sage. Und das ist wichtig, dass da sowieso die neue Generation ihre Chance kriegt und man nach Innovationen im Filmischen guckt und nicht, hat das jetzt irgendwie eine 50-jährige Frau oder ein 12-jähriger Junge gemacht, den Film. Also ja, es sind viele, viele, viele dabei, wo die ich noch nicht gehört habe und auch in der Vita, aber ich muss auch dazu sagen, Jugend heißt nicht gleich Innovation. Und ich habe gestern Abend einen gesehen, die Frau, die weint, von einer Regisseurin, die eigentlich schon länger auch im Business ist, aber noch nie so den größeren Film gemacht hat. Und die hat, und das, ich möchte dieser Frau auch nicht zu nahe treten, aber das ist ein ganz furchtbarer Film. Und dass der im Wettbewerb läuft, ist einfach schade. Und hier bei der Person kommt auch aus Deutschland der Film, und da weiß ich nicht, ob da nicht ein bisschen Vetternwirtschaft eher als Qualität des Produktes gewesen ist. Deswegen, ja, viele Leute, die da hinkommen und viele Filmschaffende, die auch dort sind, die kennen das nicht. Die kennen nicht die große Filmwelt. Und das sieht das man auch an den Produkten, dass das eher darum geht, Geschichten eigenständig zu erzählen. Und deswegen muss so ein Festival wie die Berlinale oder auch Cannes oder egal welches Festival, immer die Verantwortung auch zu übernehmen, nach vorne zu gucken. Und Fortschritt kommt eben meistens aus Generationen, die sich reiben an gesehenen Strukturen und ähnliches. Deswegen den Fokus extra draufzulegen, finde ich schön von Frau Tatel, aber es sollte irgendwie auch eine Selbstverständlichkeit sein.
Das war unsere Einschätzung von der Berlinale für uns, Patrick, vor Ort. Ich schicke dich schon mal in den nächsten Film. Dir noch viel
Ja,
Spaß auf der Berlinale und vielen Dank für den Bericht.
natürlich. Schöne Sendung noch. Bis dahin.